Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 351.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
1, 2, 3.
Die Kinder entwickeln sich auch anders, wenn sie den ganzen Tag mit Gleichaltrigen zusammen sind.
Ganztagsschule als Herausforderung von Stefanie Müller-Frank.
Den Bedarf hat der Schulleiter Walter Breinel in einer Fragebogenaktion ermitteln lassen. Etwa ein Drittel der Eltern wünscht sich eine zuverlässige Betreuung bis 5 Uhr. Und vor allem, dass die Kinder ihre Hausaufgaben unter Aufsicht machen können. Das Lehrerkollegium ist in der Mehrheit dafür. Und auch die Schüler.
Ich finde es besser, weil ich kann mich hier in der Schule besser konzentrieren. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann möchte ich meine eigenen Sachen da eigentlich machen. Und es ist eigentlich entspannter. Hier hat man auch immer Ansprechpartner. Man kann immer fragen und deswegen finde ich das eigentlich gut mit den Ganztagsschulen.
Also ich bin eigentlich auch dafür, weil man sieht auch, sehr viele Kinder sind so oft auf den Straßen und wissen noch nicht, was sie zu tun haben. Und hier können sie einfach Hobbys nachgehen und alles und werden ja auch eigentlich gefördert. Wie hier zum Beispiel in der Big Band können Leute hingehen und einfach, wenn sie Musik spielen, einfach hier mitmachen.
Stefan Appel, Vorsitzender des Ganztagsschulverbands.
Normalerweise braucht eine Ganztagsschule 30% mehr pädagogisches Personal. Bis in die 70er Jahre war dieses Personal in der Regel, waren das Lehrkräfte. Heutzutage weiß man, dass die Lehrkräfte a. nicht alles können und b. auch zu teuer sind. Also versucht man am Nachmittag auch andere Kräfte einzusetzen.
Mindestens 3 Tage, a. 7 Zeitstunden muss eine Ganztagsschule anbieten. Eine reine Zeitvorgabe, die nichts über Inhalt oder Qualität des Angebots aussagt. Laut einer Umfrage von Infratest DIMAP aus dem Jahr 2004 wünschen sich 70% der Eltern in Deutschland zusätzliche Ganztagsschulen. Unter den berufstätigen Frauen sind es sogar 75%. Nur jede 10. Ganztagsschule in Deutschland ist eine gebundene, also mit verpflichtendem Ganztag. Wie die Hunsrück-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Schulleiter Mario Dobe.
Wir haben eine Menge Entwicklungsdefizite bei den Kindern. Die Hunsrück-Grundschule liegt im sozialen Brennpunkt. Einigen, zu vielen Eltern fehlt die Erziehungskompetenz. Sie sind als sogenannte bildungsferne Eltern einzustufen, die sich für das, was die Kinder an der Schule machen, was an Bildung notwendig ist, nicht sehr doll interessieren. Und wenn man eine gebundene Ganztagsschule hat und hat die Kinder von 8 bis 16 Uhr da, dann hat man einfach mehr Chancen, diese Benachteiligung, die die Kinder mitbringen, für die sie aber gar nichts können, ein kleines Stück weit auszugleichen.
Um diese Kinder vernünftig fördern zu können, braucht man allerdings auch Sprachvorbilder auf Augenhöhe, meint Mario Dobe. Also andere Kinder, Kinder, die mit Deutsch als Muttersprache aufwachsen. Doch die sind rar in Berlin-Kreuzberg. Denn viele deutschsprachige Eltern ziehen um, sobald ihre Kinder schulreif sind oder schicken sie auf Privatschulen. Um dem entgegenzusteuern, hat Mario Dobe gemeinsam mit dem Lehrerkollegium vor 5 Jahren beschlossen, die Hunsrück-Grundschule in eine gebundene Ganztagsschule umzuwandeln, an der alle Kinder bis 4 Uhr nachmittags dableiben müssen. Seitdem hat sich die Schülerstruktur stark verändert. Während vor 6 Jahren noch 81% der Kinder nicht deutscher Herkunft waren, sind es heute 61%. Denn das Ganztagsangebot ist attraktiv.
Für mich ist es sehr praktisch, weil ich selber auch arbeite und insofern bis 16 Uhr meine Tochter betreut ist. Ich finde, bis 16 Uhr ist eine sehr lange Zeit. Ich merke das auch, meine Tochter ist auch wirklich fertig um 16 Uhr. Aber da ich weiß, dass sie zwischendurch wirklich bis zu 2 Stunden Spielzeit hat und Freizeit und AGs, finde ich das hier in der Schule sehr gut aufgeteilt. Also ich finde es besser, bis 16 Uhr aufgeteilt zu haben, als alles so ganz kompakt am Vormittag.
Wenn alle Kinder da bleiben, kann der Unterricht über den ganzen Tag verteilt werden. Lernphasen können sich mit Spielphasen abwechseln, Unterricht mit Freizeit. Rhythmisierung nennt sich das in Fachkreisen. Und der Rhythmus, betont Schulleiter Mario Dobe, ist der der Kinder.
Aber dann muss auch klar sein für diese Kinder, wenn sie zwischen 9 und halb 10 was anderes machen als fürs Lernen zu arbeiten, dass sie das irgendwann am Tag denn doch machen müssen. Und die Einsicht haben Kinder viel mehr als wir Erwachsenen. Und dann eben auch die Möglichkeit dazu.
Eine solche Rhythmisierung des Schulalltags lässt sich allerdings nur dann umsetzen, wenn das Angebot verpflichtend ist. Also wenn alle Kinder von 8 bis 16 Uhr anwesend sind. Außerdem braucht die Schule zusätzliches Personal, zusätzliche Räume und Spielsachen.
Juppie!
In der Hunsrück-Grundschule hat jede Klasse zwei Räume. Einen Unterrichts- und einen Freizeitraum. Und meistens werden beide mitgenutzt. So können sich die Kinder zum Beispiel für eine Gruppenarbeit aus dem Unterricht nach nebenan zurückziehen, ohne die anderen zu stören. Oder ein Schüler kann individuell gefördert werden, während die Klasse Freizeit hat. Das gilt auch für die besonders guten Schüler, die noch zusätzliche Aufgaben machen wollen, sagt Mario Dobe.
Weil wenn ich in einer ersten Klasse Kinder habe, dann sind die erstmal ein Lebensjahr voneinander entfernt, die Jüngsten und die Ältesten. Sie sind aber, das sagen auch Untersuchungen, in ihrem Vorwissen, in ihrem Können mindestens 2,5 Jahre voneinander entfernt. Und das nun auch noch unterschiedlich. Die einen in Bezug auf die Sprache gehören sie zu den Guten und in Bezug auf Mathematik zu den Schwachen vielleicht und die anderen umgekehrt. Und dem muss ich als Lehrerin oder Lehrer auch sehr gerecht werden.
Alle müssen bis 4 Uhr in der Schule bleiben. Nur freitags darf, wer will, nach dem Mittagessen nach Hause gehen. Ist das für 6- oder 7-Jährige nicht zu anstrengend? Martin Ehlebracht zögert kurz, dann schüttelt er den Kopf.
Es gibt auch schon bei den jüngeren Jahrgangsstufen, also in den unteren Klassen, manchmal Eltern, die meinen, es wäre zu viel für die Kinder. Also da höre ich dann auf meine Kinder. Und das ist meine zweite Tochter bis jetzt und normalerweise sind sie immer sauer, wenn ich sie abhole. Und von daher können sie um 16 Uhr noch nicht erschöpft sein.
Özer Alkan hat 2 Söhne, die hier zur Schule gehen. Und auch er ist von dem Ganztagsangebot überzeugt.
Ja, ich finde das wirklich gut. Bis 4 Uhr. Die Kinder können besser lernen. Und wir wollen die Beste, die Kinder geben zum Beispiel. Deswegen noch mehr Zeit in Schule geben lassen. Sonst die Kinder auf Straße gehen oder zu Hause Fernsehen gucken. Meine Meinung.
Es gab aber auch Eltern, die gegen gebundene Ganztagsschulen geklagt haben. Gegen einen Eingriff in das Recht des Kindes auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit oder einen Eingriff in das elterliche Erziehungsrecht. Die Gerichte haben ihnen meist Recht gegeben. In diesen Fällen muss die Schulbehörde dann den längeren Schulweg zahlen, sofern es keine alternative Schule vor Ort gibt. Die Forschung kann die Befürchtungen der Eltern jedoch nicht bestätigen, erklärt Heinz-Günther Holtappels vom Institut für Schulentwicklungsforschung.
Diese Sorge ist zwar berechtigt, aber wir haben in der Stegstudie festgestellt, dass das Familienleben überhaupt nicht beeinträchtigt wird. Eltern können sich also auch, Familien können sich darauf einstellen, mit Ganztagsbetrieb zu leben. Das heißt, das findet dann nach 16 Uhr und vorwiegend am Wochenende statt.
Und da es an Ganztagsschulen auch keine Hausaufgaben gibt, wirkt sich das sogar positiv aufs Familienklima aus, ergänzt Professor Holtappels. Die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen, kurz Stegstudie, hat sowohl Eltern als auch Lehrer und Schüler zu ihren Erfahrungen zu Angebot und Nutzung von Ganztagsschulen befragt. So haben zum Beispiel Eltern, deren Kinder aufs Gymnasium gehen, die meisten Vorbehalte. Trotzdem, meint Holtappels, sollte der Ganztagsbetrieb verpflichtend sein. Einfach, weil er die meisten Fördermöglichkeiten bietet.
Wir müssen Eltern überzeugen. Es wird nicht ohne die Akzeptanz der Eltern gehen.
Luitgard von Brunn, stellvertretende Schulleiterin am Luisengymnasium in München.
Es war ein starker Wunsch auch auf Elternseite durchaus da, weil speziell auf dem Gebiet des Gymnasiums war das Angebot nicht da. Als wir beschlossen haben, umzubauen, wurden wir völlig überrannt mit Anmeldungen.
Bis zur Umstellung des Luisengymnasiums vor 4 Jahren gab es in München nur private Gymnasien, die Ganztagsangebote hatten, erzählt von Brunn.
Das war schon umstritten und das ist auch eine ganz große Umstellung. Das sollte man auch nicht gering schätzen. Die Kollegen sind ja auch unter anderen Bedingungen angetreten. Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil, wir haben sehr viele relativ junge Frauen, die auch Familie haben. Ich kann das gut verstehen. Man geht in den Beruf rein mit der Vorstellung, ich gehe mittags nach Hause und ich richte mir mein Leben so ein.
Was machen Sie, Herr Bleimling, hier?
Kurz nach 2 an der Hunsrück-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Die Schüler der 1a sollen sich in Gruppen das kleine und das große P erarbeiten.
Sagen wir mal so, die Verweildauer an der Schule ist länger. Also früher ging es um 8 los und um 13.20 Uhr war Feierabend, da konnten wir gehen. Allerdings mussten wir dann auch zu Hause weiterarbeiten. Und die Arbeiten, die ich dann früher zu Hause gemacht habe, die mache ich das alle hier in der Schule. Und wenn ich dann um 16 Uhr Schluss habe, dann habe ich auch wirklich Feierabend und kann dann nach Hause gehen.
Das Votum des Lehrerkollegiums für die Umstellung auf eine gebundene Ganztagsschule, erzählt Dota Blending, war einstimmig. Aber nur, weil auch die Bedingungen stimmten. Denn an der Hunsrück Grundschule haben alle Lehrerinnen und Lehrer einen richtigen Arbeitsplatz an der Schule. Mit eigenem Schreibtisch, PC und Bücherregal.
Man kann seine Arbeit anders aufteilen. Man kommt eben nicht nach Hause und fängt dann erst mit den ganzen Korrekturarbeiten an.
Zusammenarbeit mit Kollegen, ob mit anderen Lehrern oder den Erzieherinnen, ist es, die Vanessa Kunert besonders schätzt. An der Hunsrück Schule gibt es für jede Klasse ein Team von Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Eine Ganztagsschule kann auch nicht nur eine Ganztagsschule für Schülerinnen und Schüler sein, sie ist eigentlich auch eine Ganztagsschule für Lehrkräfte.
Und doch zeigen die Ergebnisse der Steg-Studie, sagt Holt Appels, dass die Kooperation zwischen den Lehrkräften und dem sonstigen pädagogischen Personal streckenweise mangelhaft ist. Besonders an den offenen Ganztagsschulen. Wann sollen die Absprachen auch stattfinden, wenn die Lehrer mittags nach Hause gehen und die Sozialpädagogen erst nachmittags kommen? Ein weiteres Problem der offenen Ganztagsschulen ist, dass ein freiwilliges Nachmittagsangebot nur von einem Teil der Schüler auch tatsächlich genutzt wird. Luitgard von Brunn.
Wenn das so eine Selbstverständlichkeit hat, dass da alle Kinder hingehen, ich finde das gut, ich finde es auch für die Kinder gut, weil viele Kinder heutzutage ja als Einzelkinder aufwachsen, mühsam von Müttern mit Mitte 30 in die Welt gesetzt und wo dann die ganze Familie um dieses Kind herumkreist. Ja, Entschuldigung, das tut den Kindern einfach nicht gut. Und wenn sie dann den ganzen Tag in der Schule sind, da lernen sie auch, dass sie eben nicht der Prinz und die Prinzessin sind, sondern dass sie wirklich sich mit anderen auseinandersetzen müssen.
Ganztagsschule als Herausforderung von Stefanie Müller-Frank. Es sprach die Autorin. Ton Ralf Perz, Regie Beate Ziegs, Redaktion Konstanze Lehmann, Produktion Deutschlandradio Kultur 2009. In der kommenden Woche senden wir Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Im niedersächsischen Kloppenburg hat sich fernab von den Großstädten eine russische Parallelgesellschaft gebildet. Jeder fünfte Einwohner der Kreisstadt kommt mittlerweile aus einer Spätaussiedlerfamilie. Ob Arzt, Friseur, Autowerkstatt, Bauunternehmen oder Kaufhaus, fast alles, was man zum Leben braucht, wird hier auch von Russen angeboten. Für die harte Arbeit in den Schlachthöfen, im Zentrum der deutschen Massentierhaltung, sind die Russlanddeutschen gefragt. René Willenbrink berichtet.
Wer sich im Kaufhaus Omitsch im niedersächsischen Kloppenburg umschaut, könnte meinen, er wäre in Moskau. Neben Glückwunschkarten mit kyrillischen Segenssprüchen finden sich in den Verkaufsregalen typisch russische Lebensmittel. Frauen mit Kopftüchern und langen Röcken kaufen hier ein, wie auch modebewusste junge Damen wie Anastasia Giese.
Bücher kann man kaufen, russische. Hier habe ich für meinen Sohn ein Buch. Ja. Wir lernen Buchstaben und wir können jetzt Russisch lesen. Das ist ganz gut.
Ihr Sohn Georg ist schon in Kloppenburg geboren. Georg geht in die erste Klasse und hilft seiner Mama immer dann, wenn sie mit ihrem Deutsch Probleme hat. Damit er einen Kontakt zu Russland bekommt, hat seine Mutter ihn schon früh mit den kyrillischen Buchstaben vertraut gemacht. Vor 9 Jahren durfte Anastasia Giese aus dem sibirischen Omsk nach Deutschland ausreisen. Hier hat sie einen Spätaussiedler geheiratet, der einen kleinen Maurerbetrieb hat. Sie selbst war froh, Arbeit im russischen Supermarkt zu bekommen. Für einen anderen Job reichten ihre Deutschkenntnisse nicht aus. In Russland hatte sie 3 Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet. Aber an eine Tätigkeit im Schuldienst war in Deutschland nicht zu denken.
Wenn zum Beispiel eine kann gut Deutsch reden, er redet gern. Wenn jemand schlecht Deutsch redet und hat mal Angst, ne? Und ich zum Beispiel so schlecht rede, ne? Und wenn, dann spreche ich immer Russisch, ne? Ich kann nicht Deutsch reden. deswegen.
Im Supermarkt wird untereinander ganz selbstverständlich Russisch gesprochen. Das Russische ist manchen älteren Spätaussiedlern noch immer vertrauter als das Deutsche. Vor dem Kaufhaus treffen wir eine 28-jährige Spätaussiedlerin, die uns ihren Namen lieber nicht sagen will. Sie ist mit 14 aus Omsk nach Kloppenburg gekommen. Heute arbeitet sie als Grundschullehrerin. Von ihrem Auftreten und ihrer Sprache her könnte man sie auch für eine einheimische Südoldenburgerin halten. Doch obwohl sie schon 14 Jahre in Deutschland lebt, fühlt sie sich noch immer wie zwischen den Welten. In Russland waren wir Deutsche die Faschisten, erzählt sie traurig. In Deutschland sind wir noch immer die Russen.
Man hat halt gelernt, sich durchzusetzen, egal was kommt.
Heimatfreunde der Deutschen aus Russland, kurz. Ja, sie wollten einen Antrag ausfüllen. Ja, sie dürfen wohl kommen, ne? Das ist Kindergeldzuschlag, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit dafür. Also wenn Sie das möchten, können, dann können Sie also morgen so gegen 8.30 Uhr kommen. Und dann machen wir das, ja? Gut, ist okay, dann tschüss, bis morgen.
In Mollbergen, einem Dorf, 8 Kilometer von Kloppenburg entfernt, haben die Aussiedler den Heimatverein der Deutschen aus Russland gegründet. Während in der 32.000 Einwohnerstadt Kloppenburg jeder 5. Einwohner Russlanddeutscher ist, kommt in Mollbergen fast jeder 2. aus einer Spätaussiedlerfamilie. Nadja Kurz ist die Geschäftsführerin des Vereins. Schon vor der Wende ist sie 1988 mit ihren Eltern und ihren 13 Geschwistern aus Kasachstan nach Mollbergen gekommen. Damals gehörte sie zu den ersten Aussiedlern im Landkreis. Sie hat gleich einen Sprachkurs gemacht und dann den anderen Ankömmlingen Starthilfe zum Beispiel bei Behördengängen gegeben. Aus dem ehrenamtlichen Engagement ist 1994 ein Verein geworden, der mittlerweile von der Gemeinde Mollbergen unterstützt wird, vom Landkreis Kloppenburg und auch vom Land Niedersachsen.
Und Einzugsbereich ist nicht nur Landkreis Kloppenburg, Landkreis Emsland, Vechta, Oldenburg, aus allen Ecken kommen Leute zu uns. Und
jede Aussiedlerfamilie zahlt 5 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat. Dann können Sie das gesamte Beratungsangebot nutzen. Hilfe brauchen die Betroffenen bei den meisten alltäglichen Angelegenheiten, beim Schriftverkehr mit den Behörden, wie dem Kindergeldzuschlag, bei der Baufinanzierung, bei Übersetzungen, der Anerkennung von Arbeitsjahren aus Russland für die Rentenversicherung oder bei Zuschüssen vom Arbeitsamt. Heute ist Emma Kort in die Beratungsstelle gekommen, weil sie Hilfe bei ihrer Jobbewerbung braucht. Die 41-jährige Mutter von 6 Kindern ist auch schon 1988 nach Kloppenburg gekommen. Obwohl ihre Kinder hier geboren sind, fühlen sie sich noch nicht richtig integriert.
Manchmal sagen sie, Mama, wir sind alle hier geboren, wir sind Russen in der Schule. Wieso ist das? Wir sind gar keine Russen. Wir können gar kein Russisch nicht sprechen. Und sie sagen zu uns Russen. Wir bleiben ja wahrscheinlich Russen, sagen sie.
Der Landkreis Kloppenburg ist einer der beliebtesten Anlaufpunkte für Russlanddeutsche bundesweit. Schon in den 70er Jahren hatte ein katholischer Pfarrer in Mollbergen die Friedlandsiedlung gegründet, die wie ein Magnet für weitere Aussiedler wirkte. Nach der Grenzöffnung kamen in einigen Monaten bis zu 500 Menschen. Weil die Landkreise Vechta und Kloppenburg die Zentren der deutschen Massentierhaltung sind, gibt es in den fleischverarbeitenden Betrieben nach wie vor einen großen Arbeitskräftebedarf. Selbst aus Sachsen und Brandenburg werden immer noch Aussiedler in die Region mit den niedrigen Arbeitslosenzahlen geholt. Sie sind willkommen, weil sie sich im Gegensatz zu den Einheimischen für die schmutzige Arbeit in den Schlachthöfen nicht zu schade sind und hart anpacken können. Mit außergewöhnlichem Fleiß schafften sie sich ihre neue Existenz. Viele haben sich sogar ein schmuckes Einfamilienhaus gebaut. In Kloppenburg entstanden ganze Siedlungen, die ausschließlich von Russlanddeutschen bewohnt werden. Im Volksmund heißen sie Gorbatschow Village oder Jelzinviertel. Mit den Jahren hat Nadja Kurz sich so weit etabliert, dass sie sogar im Mollberger Gemeinderat und im Kloppenburger Stadtrat sitzt, um die Interessen der Aussiedler auch politisch zu vertreten. Allerdings hat sie schwere Zeiten durchgemacht.
Wir wurden wirklich mit offenen Armen aufgenommen. Uns wurden auch geholfen und alles Mögliche. Aber das war so eine Zeit, wo wir noch nichts hatten, ne? Und sobald wir Häuser gebaut hatten, kam der Neid und dann hat man gesagt, nee, also die gehören gar nicht zu uns. Und wenn ich jetzt an den Tag denke, als ich zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt wurde, ne, nachts kamen Anrufe, Drohungen und alles Mögliche, bis wir nehmen Kalaschnikow und was wollen Sie hier überhaupt und wieso trauen Sie sich sowas zu, ne? Aber das hat sich inzwischen beruhigt und also alles ist jetzt in Ordnung.
Selbst die Älteren, die noch immer kein Wort Deutsch gelernt haben, können sich auf die Parallelgesellschaft verlassen.
Es gibt ja inzwischen so viele russische Ärzte und Anwälte russische und gibt's alles Mögliche. Und wenn jemand nicht Deutsch spricht, dann geht er einfach zu den Russischsprachigen, ne? Und das kann ich den Menschen gar nicht als Vorwurf machen. Wenn ich jetzt bedenke, einige Männer, besonders die im Schlachthof arbeiten, die gehen arbeiten und richtig mal lochen bis zu 18 Stunden, dann kommen sie abends nach Hause und dann soll ich denen noch beibringen, dass sie die Sprache lernen müssen. Das kann ich gar nicht. Die lernen auch nie die Sprache. Ich sage immer, das ist so eine stillschweigende Gesellschaft. Die fallen überhaupt nicht auf. Die arbeiten nur unter Russen, kommen nach Hause und dann haben sie keine Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen. Kinder sind schon im Bett. Und dann entstehen oft auch diese Probleme, die haben wir jetzt leider Gottes, dass die Eltern nicht mehr mit ihren Kindern so richtig sprechen können. Das Verständnis fehlt.
Viele Jugendliche aus den Aussiedlerfamilien treffen sich regelmäßig zum Boxtraining. Mit der größten Aussiedlerwelle Mitte der 90er Jahre hatte es in Kloppenburg einen starken Anstieg der Kriminalität gegeben. Viele pubertierende Jugendliche kamen mit der neuen Umgebung nicht klar. Straßengewalt, Alkohol und Drogenmissbrauch waren an der Tagesordnung. Mit einem Anti-Aggressionstraining versuchte das Jugendamt der Stadt gegenzusteuern. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt. Zum Training kommen heute auch jugendliche Migranten aus Albanien oder der Türkei. Weil die Aussiedlerkinder ganz selbstverständlich Deutsch lernen, mit den einheimischen Kindern aufwachsen und die gleichen Schulen besuchen, klappt es mit der Integration der Jugendlichen besser. Weil die Jungen, anders als ihre Väter, die deutsche Sprache beherrschen, kommen sie in Kloppenburg gut zurecht. Ilja Kusjakin geht schon seit 4 Jahren zum Boxen. Er ist in Russland geboren und mit 10 Jahren nach Kloppenburg gekommen. In Deutschland ist es besser als in Russland, meint der 15-Jährige.
Also ich habe jetzt zum Beispiel hier Sachen, die ich in Russland zum Beispiel niemals haben würde. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt einen guten PC, in Russland würde ich vielleicht nie einkriegen. Wir hatten in Russland auch nicht so viel Geld, dass wir uns so gute Sachen leisten können. Wir hatten auch früher nur einen Fernseher, jetzt haben wir mehrere in mehreren Zimmern. Das ist schon gut.
Die Stadt Kloppenburg hat mittlerweile aus den Fehlern der Vergangenheit Konsequenzen gezogen. Es war falsch, Siedlungen nur für Russlanddeutsche einzurichten, sagt der Sozialarbeiter Norbert Schillmüller vom Familienservicebüro der Stadt.
Dann sind aber auch Maßnahmen gelaufen, dass zum Beispiel Baugebiete nicht mehr komplett nur an Aussiedler verkauft worden sind, sondern dass man gesagt hat, das wollen wir nicht, wir wollen nicht diese Ghetto-Situation. Wir sagen so und so viel Prozent der Bauplätze gehen an Menschen mit Migrationshintergrund oder gehen an Aussiedler, damit wir auch für die Zukunft nicht eine Parallelgesellschaft dort entstehen lassen. Das sind natürlich auch Sachen, die muss man erst lernen.
Weil die Aussiedlerfamilien viele Kinder haben, gehört Kloppenburg zu den kinderreichsten Städten in Deutschland. Auch am Arbeitsmarkt profitiert Kloppenburg von den Spätaussiedlern. Nach außen scheint die Welt in Ordnung. Doch das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Aussiedlern funktioniert in Kloppenburg nur deshalb, weil die Russlanddeutschen sich in einer Parallelgesellschaft eingerichtet haben. Diese Entwicklung beklagt Kirsten Bruns vom Frauennotruf in Kloppenburg schon seit Jahren.
Da kommen wir nicht dran vorbei, zu sagen, es gibt eine Parallel- und es gibt auch eine gut funktionierende Parallelgesellschaft. Und da stelle ich also fest, dass auch Frauen oder Familien, die 20 Jahre hier sind, sehr gut in ihrer Parallelgesellschaft sich aufgefangen fühlen. Die gehen arbeiten und gehen zurück. Bauen die Häuser, ist das mit ihren Leuten? Gehen sie in Beratungsstellen, sind das bei ihren Leuten? Gehen sie zum Anwalt oder zum Arzt oder zum Zahnarzt, sind das ihre Leute? Deswegen haben hier auch in Kloppenburg fast jeder Arzt oder Zahnarzt eine Assistent oder Assistentin mit Migrationshintergrund.
Die Kloppenburger Geschäftsleute haben sich auf das russische Kundenklientel eingerichtet, erzählt die gebürtige Dänin, die vor 10 Jahren den Frauennotruf in Kloppenburg aufgebaut hat. Wirkliches Interesse aneinander besteht aber nicht, kritisiert Kirsten Bruns. Nur die Politik könne die Parallelgesellschaft von Russlanddeutschen und Deutschlanddeutschen noch aufbrechen. Die Kloppenburger haben sich damit abgefunden, dass Russlanddeutsche und Einheimische in 2 Welten nebeneinander herleben, lautet ihr nüchternes Fazit.
Aber ich glaube nicht, dass wir das in Kloppenburg hinkriegen werden, dass wir eine durchlässige Parallelgesellschaft bekommen. Ich glaube, weil einfach die Gleichgültigkeit da ist. Auch wenn man heute politisch merkt, man hätte was tun sollen, die Zeit ist vorbei, man kann es nicht mehr rückgängig machen.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Damals war's. Vor 1989 war damit immer die Nachkriegszeit gemeint. Heute meint damals meistens 1989 und die Zeit der Wende. Dazu gehören die letzten Kommunalwahlen in der DDR vor ziemlich genau 20 Jahren. Damit fing nicht alles an, aber so manches. Zum Beispiel in Neu-Globsow war so ein Anfang. In dem brandenburgischen Dorf am Ufer des Stechlinsees im März 1989, Claudia van Laak war 20 Jahre später, also dieser Tage, wieder in Neu-Globsow unterwegs, hier ihr Bericht.
Kein Autolärm, keine Hektik, keine aufgeregten Nachrichten. Ruhe am Stechlinsee. Fischer Rainer Böttcher ist wie jeden Tag auf dem Stechlin unterwegs. Ob er nach 3 oder 5 Stunden zurückkehrt, das ist egal. Das Leben in Neu-Globsow geht weiter gemächlich seinen Gang. Das war schon immer so und wird es auch bleiben. Außer am 22. März 1989. An diesem Tag findet in der HU-Gaststätte Seeterrasse eine denkwürdige Versammlung statt. Es geht um die Kommunalwahlen, um den SED-Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und um die Liste der zu wählenden Gemeindevertreter. Eigentlich eine Routineveranstaltung. Diese Liste wird immer so abgenickt, wie die örtliche Parteiführung es will. Doch Bürgermeister Bernd Jörchel ist unbeliebt im Dorf. Obwohl in Neu-Globsow keine neuen Eigenheime gebaut werden dürfen, erhält ein Genosse von außerhalb eine Baugenehmigung, erinnert sich Rainer Böttcher. Das ärgert die Dorfbewohner mächtig.
Dann kam der Antrag von jemand, können wir die Kandidaten nicht einzeln abstimmen. Und es wurde sofort verneint, entweder die ganze Liste komplett oder nicht. Naja, und dann hat sich mit Abstand die meisten Leute für das oder nicht entschieden.
Auch Rainer Böttcher, heute Ortsvorsteher von Neu-Globsow. Die Stimmung ist aufgeheizt an diesem Abend. Zum ersten Mal meckern die Dorfbewohner nicht mehr in ihren vier Wänden. Sie stehen auf und ergreifen öffentlich das Wort gegen die SED-Funktionäre.
Ja, ich habe auch gesagt, ich hört doch so diskutieren, seit ist da alles Luch und Druck, was ihr erzählt. In 2 Jahren steht eine Bäckerei, da hat ja nichts gestanden. Das war, um die Leute zu beruhigen und zu machen, ein paar Worte zu sagen. Bloß, die konnten uns nur nicht mehr hintrösten, weil im Voraus schon einiges falsch gelaufen ist. Und da hat man sich keine Märchen mehr erzählen lassen.
Sagt Walter Humboldt, früher Wirt der Seeterrasse. Die Funktionäre sind verblüfft, ihnen fällt nichts anderes ein, als die Versammlung abzubrechen. Sie erstellen eine neue Liste, ohne den alten Bürgermeister. Im fernen Berlin ist man alarmiert und schickt die Stasi nach Neu-Globsow, erinnert sich Ehefrau Gisela Humboldt.
Also war sowieso schon, dass die Leute rebellisch bei uns praktisch im Inneren waren, aufruhrmäßig. Sie wollten endlich, dass sich irgendwas anderes tut. Wo ich mich noch dran erinnere, der ganze Ort voll Stasi.
Nach der Wende denn, haben mir auch Leute erzählt, na Rainer, wisst ihr ja nicht, oben hinter der Bühne die Richtmikrofone, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass da ein Haufen Fremde waren. Dass ich zum Beispiel noch nicht mal allein auf der Toilette gehen konnte. Das kann ich heute noch bestätigen. Ich wusste ja nicht, wie mir geschieht. Ich gehe auf Klo, kommt einer hinterhergerannt. Ich weiß nicht, was der gedacht hat, was ich da mache. Also wie gesagt, man konnte ja nicht mehr alleine pinkeln gehen. Und, naja.
27 Jahre alt ist Rainer Böttcher in diesen denkwürdigen Wochen im Frühling 89. Dass sein Dorf Neu-Globsow als erstes der DDR einen SED-Wahlvorschlag torpediert, dass er, der Fischer vom Stechlinsee, dieses historische Ereignis befördert hat, das wird ihm erst später bewusst. Gastwirt Humboldt jedoch reklamiert das Wort Heldendorf für sein Neu-Globsow.
Als ersten Ort haben wir dann praktisch die Partei abgewählt. Vielleicht haben sie auf der Landkarte nicht alle gewusst, wo das liegt, aber man hat sie auch im Fernsehen gesehen, das Fernsehen war ja auch da.
Und danach? Mit allgemeinen und freien Wahlen zieht auch die Marktwirtschaft nach Neu-Globsow. Die Seeterrasse wird geschlossen. Walter Humboldt fährt mit dem Hähnchenwagen über die Dörfer. Es tut ihm in der Seele weh. Seine alte Gaststätte verfällt mehr und mehr, wird zum Schandfleck in Neu-Globsow. 18 Jahre lang steht die Seeterrasse leer. Erst jetzt wird sie saniert.
Über die Ereignisse in Neu-Globsow berichtete immerhin, wenn auch etwas karg, seinerzeit das neue Deutschland.